Pascal, weißt du eigentlich, was wir heute zu feiern haben?
Was wir heute zu feiern haben?
Ja.
Jetzt muss ich natürlich fragen, meinst du heute zum Zeitpunkt der Ausstrahlung oder heute zum Zeitpunkt der Aufnahme?
Nein, heute zur Feier unserer Folge, die wir heute haben.
Aber
also ich spanne dich jetzt mal nicht weiter
auf die Folter.
Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen auch der Gag gewesen. Ich wollte sagen, natürlich feiern wir heute die 101. Folge von Was mich bewegt.
Stimmt.
Ja, also
das stimmt.
Das müssen wir heute feiern.
Der Weg zu 200.
Genau. Ich wollte eigentlich nochmal darauf zurückkommen, dass wir in der letzten Woche eine tolle Folge hatten, zusammen mit unserer Redaktion, mit Ronja Schmiedchen, Martin Lage, wo wir mal so ein bisschen die Hot Takes der Automobilindustrie diskutiert haben. Das war eine schöne Folge. Mhm. Da haben wir mal so ein bisschen auf die Vergangenheit geschaut, was ist alles passiert, aber auch natürlich auf die Zukunft. Wie wird sich unsere Industrie da weiterentwickeln und wird es zu einem besseren oder zu einem schlechteren? Also ich fand das eine tolle Folge. Wir haben schön diskutiert. Und heute müssen wir uns aber wieder so ein bisschen mehr zum Ernst der Lage beziehungsweise zu den harten Realitäten der Autoindustrie widmen. Und das mit zwei Themen, die ja die Branche vor große Herausforderungen stellen, aber, und das da gehen wir gucken mal so ein bisschen auch auf dein Thema gleich, auch ein paar Chancen in sich tragen.
Ja, das stimmt.
Was mich bewegt. Der Automotive Podcast.
Genau, und wir beginnen mal mit meinem Thema. Und das ist, da stecken jetzt nicht so viele Chancen drin, sondern da stecken vor allem Herausforderungen drin. Denn, Pascal, du weißt, in der letzten Woche, da gab es wieder eine Cyberattacke auf einen Automobilhersteller, und zwar auf Jaguar Land Rover oder Jaguar Land Rover, wie es in der Fachsprache
heißt. Wie es im Original heißt,
genau. Also ernstes Thema natürlich, eine Cyberattacke auf die weltweiten IT-Systeme von JLR. Die Folgen waren, Produktionslinien mussten in mehreren Werken, unter anderem in Großbritannien, pausiert werden. Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Die Fertigung war tatsächlich unterbrochen. Und wir wissen, was das für die Automobilindustrie, für Autohersteller bedeutet, wenn die Fertigung wirklich stillsteht. Das ist natürlich wirklich eine ernsthafte Attacke gewesen und hat weitreichende Konsequenzen auch gehabt. Auch der Handel, der Vertrieb waren betroffen. Fahrzeuge konnten in vielen Märkten nicht wie gewohnt registriert und ausgeliefert werden. Zwar liefen die Verkäufe auch weiter, aber eben auch mit erheblichen Verzögerungen. Also die Implikationen dieser Cyberattacke, die waren schon immens, muss man an der Stelle sagen. Es gibt nicht so viele Details. Man weiß jetzt so ein bisschen, wer hinter dieser Attacke steckt. Das ist nämlich laut englischen Medien haben sich Mitglieder des Hacker-Kollektivs Scattered Spider zu diesem JLR-Angriff bekannt, die auch unter anderem für Cyberattacken auf Großunternehmen wie den Einzelhandelskonzern Marks & Spencer oder die Supermarktkette Coop und das Kaufhaus Harrods, also bekannte große Konzerne in Großbritannien, auch verantwortlich waren. Diesem Hacker-Kollektiv geht es dabei immer um Geld. Es geht um Erpressung der jeweiligen Unternehmen. Wie man aktuell, soweit ist zumindest die Informationen durchgedrungen, weiß man, dass nach aktuellem Stand, es gibt keine Hinweise auf gestohlene Kundendaten bei JLR. Trotzdem, und das ist ja schon allein der Fakt, dass hier die Produktion stillgestanden ist, ist der Schaden für JLR natürlich enorm. Es gibt da jetzt auch noch keine Bezifferung, wie hoch der Schaden ist. Aber man kann sagen, dieser Angriff kommt für JLR definitiv auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das Unternehmen kämpft ohnehin mit sinkenden Gewinnen. Das Thema US-Zölle lastet natürlich auf JLR auch schwer. Die Elektromodelle kommen nicht so richtig an den Markt und es gibt auch interne Umstrukturierungen. Also es trifft auf jeden Fall ein Unternehmen momentan auch an einem Punkt, wo sozusagen sowieso vieles nicht gut läuft. Und jetzt kommt eben auch noch diese Cyberattacke obendrauf. Also das ist für JLR natürlich absolut zum absolut ungünstigen Zeitpunkt, wobei man natürlich grundsätzlich sagen muss, eine Cyberattacke, das ist für kein Unternehmen, gibt es eigentlich keinen günstigen Zeitpunkt, dass sowas passiert. Ja, also das war in der letzten Woche und wir hatten das bei Automotive IT auch nochmal so ein bisschen versucht einzuordnen, unter anderem mit einer aktuellen Studie von Diconium und Tech Consult, die auch so ein bisschen zeigen, wo es momentan so ein bisschen wo es problematisch ist, was das Thema Cybersecurity anbelangt, wie die Awareness ist, also wie das Problembewusstsein auch aktuell in der Automobilindustrie ist. Das können wir dann eben auch gleich nochmal ein bisschen besprechen. Also ein zentrales Ergebnis dieser Umfrage war eben auch, dass 3 von 4 Unternehmen, also 75%, der 200 IT- und Cybersecurity-Entscheider, die da befragt wurden, eben die aktuelle Gefahr von Cyberangriffen eben als hoch oder sehr hoch einstuft. Und das sieht man ja nun jetzt an dem aktuellen Beispiel eben auch bei JLA, dass das jetzt auch durchaus wieder vorkommen kann. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon mehrere Beispiele, liegen jetzt schon ein bisschen zurück, muss man sagen. Also das ist jetzt mal wieder ein Beispiel, wo das Thema Cybersecurity wieder auf die Landkarte gerückt wird. Und das zeigt eben auch das Bewusstsein der Entscheider, die da befragt wurden, ist, dass eben diese Gefahr aktuell auch sehr stark besteht. Besonders interessant dabei ist, finde ich auch, was sozusagen als Top-Gefahr wahrgenommen wird. Das ist ja in vielen Bereichen die klassische Ransomware-Attacke, die da gefürchtet wird. Aber im Fokus der Autoindustrie steht vor allem das Thema Cloud-Sicherheitslücken. Also klar, die Cloud haben wir in dieser Stelle ja auch schon an vielen Stellen besprochen. Die reicht ja jetzt, da geht es ja nicht nur um Produktion, da geht es auch um die Fahrzeugflotte an sich, dieses gesamte Unternehmen, die gesamten Unternehmen, Strukturen, Infrastruktur, IT-Infrastruktur läuft auf der Cloud oder bewegt sich in diese Richtung. Und für die Autoindustrie, für die Entscheider, die da befragt wurden, ist eben das Thema Cloud-Sicherheitslücken mit 19,5% ganz oben. Danach kommen Themen wie Ransom-Malware, Datenschutzverletzungen, KI-basierte Angriffsszenarien, auch ein Thema, wo wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch verstärkt mit auseinandersetzen müssen. Auch dazu haben wir bei Automotive IT ein gutes Special dazu gehabt. Das packen wir hier natürlich auch nochmal mit in die Shownotes, wie sich sozusagen durch künstliche Intelligenz die Angriffsszenarien natürlich auch nochmal potenzieren und verkomplizieren. Da haben wir ein spannendes Stück dazu gemacht. Und was für die Autoindustrie natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Schwachstellen bei vernetzten Fahrzeugen. Wird aber, wie gesagt, bei den Befragten eher als nicht so stark eingestuft. Das zeigt so ein bisschen, dass die Branche momentan ihre Produkte an sich für sehr robust hält, dagegen aber die internen Strukturen weniger robust. Jetzt weiß man bei JLA nicht so ganz genau, wo sozusagen die Schwachstelle lag. Das wird man sozusagen in der Forensik dann nachher dann noch rausfinden, wo das Problem lag. Aber es zeigt so ein bisschen so die grundsätzlichen Strukturen, die Unternehmensstrukturen, eben auch Cloud. Das Thema Cloud ist eben eine Lücke oder ein Problemfeld, was momentan in der Branche sehr stark gesehen wird. Also, ich weiß nicht, Pascal, wie du das siehst, wie ist so da deine Einschätzung, was das Thema Cybersecurity anbelangt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema ist in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber jetzt durch diesen Vorfall bei JLA ist das schon wieder auf der Landkarte, oder?
Ne, das Thema ist ja so, das Thema spricht ja keiner von sich aus an. Das heißt, es ist natürlich immer so lange ruhig, solange nichts passiert. Ja, und dann hat man das Gefühl, es ist vielleicht aus dem Fokus oder so. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so ist. Dass das natürlich für gerade für große Industriekonzerne und in unserem Fall für die Autoindustrie natürlich ganz oben auf der Landkarte steht. Aber, und da habe ich mich tatsächlich ja in den vergangenen Jahren auch an vielen Stellen so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, mit vielen IT-Verantwortlichen auch gesprochen. Es ist natürlich aber auch weiterhin ein Thema, wo es noch an vielerlei Stellen, ja, organisatorisch, technologisch, kulturell schon auch noch Dinge zu tun gibt im Unternehmen. Ja, also das sind natürlich klassischerweise dann so Themen wie, naja, wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Sind Führungskräfte, sind Geschäftsführer tatsächlich eigentlich, haben die eigentlich auf ihrer sozusagen, in ihren Zielvereinbarungen irgendwo auch tatsächlich Verantwortlichkeit über die Cybersicherheit ihrer Abteilungen und Divisionen und so weiter? Ja, in der Regel nämlich nicht, sondern dann wird das Ganze im Prinzip zentral gehandelt, aber jeder für sich denkt irgendwo, und ich weiß, wenn wir doch mal ehrlich sind, das kann ja jeder von uns wahrscheinlich und auch alle, die zuhören, auch ein bisschen nachvollziehen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gerade aus der IT und da irgendwie aus der IT-Security-Ecke kommen, dann kann man schon nachvollziehen, dass man natürlich häufig den Gedanken hat, naja, wir haben ja irgendwo eine IT-Abteilung und die wird sich schon kümmern und die wird schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Das ist so ein bisschen die organisatorische Seite, die häufig noch, sagen wir mal, sehr stark zentral in so die IT-Abteilung gelegt wird, aber wo es dann häufig an Verantwortlichkeit und Verantwortlichkeitsgefühl auch auf Seiten der Mitarbeitenden, auf Seiten von Führungskräften und so weiter liegt, das ist natürlich so ein bisschen die eine Seite. Und auf der anderen Seite, ganz klar, du hast es gesagt, man weiß noch nicht, wo jetzt bei JLR am Ende sozusagen der Einstieg gemacht wurde. Aber die Wahrscheinlichkeit, und das sind ja auch immer Studien, legen das nahe, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon auch groß, dass es vielleicht am Ende der Faktor Mensch ist, also dass man am Ende auch wieder eher über die Schwachstelle Mensch sozusagen reingekommen sein könnte. Das ist es ja meistens, ja. Und da kommt man natürlich auch wieder in so ein Problem, weil es ist am Ende immer so ein bisschen das Hase-Igel-Spiel. Man muss natürlich versuchen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, zu schulen. Wir alle kennen natürlich auch entsprechende Phishing-Kampagnen und Co., die natürlich immer das Problem haben, dass sie manchmal vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem dann irgendwie 100% der Belegschaft irgendwie so eine entsprechende Schulung gemacht haben, womöglich schon wieder einfach die nächste Technologie oder die nächste Angriffsart oder die nächste die nächste Masche sozusagen wieder um die Ecke kommen, womit man, also man kommt ja auch mal so ein bisschen ins, man gerät ja fast schon laut per Definition eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen, ja, und das ist ja so das Schwierige und das Gefährliche in diesem am Cybersecurity-Bereich, ne?
Ja, also was noch ganz interessant ist an dem Fall jetzt auch von JLR ist, dass diese Hackergruppe, die dafür verantwortlich zeichnet, eben vor allem bei den anderen Angriffen, die jetzt auch passiert sind in Großbritannien, speziell über Social Engineering gekommen sind. Also eben genau das, was du sagst, sozusagen die über den Menschen am Ende des Tages wieder das Einfallstor ins Unternehmen zu finden. Eben wie ganz ganz spannend, was auch eben die Studie da an der Stelle sagt, ist, dass eben die Cloud-Sicherheitslücken das größte Problem sind und vielleicht nicht diese Wege, die jetzt vielleicht bei JLR tatsächlich gefunden wurden. Also da gibt es ein bisschen eine Divergenz. Aber was die Studie auch sagt, und das finde ich auch ganz spannend, es wird enorm viel investiert momentan in das Thema Cybersecurity. Das ist ja das, was uns auch alle, logischerweise natürlich, muss man auch dazu sagen, alle Verantwortlichen auch sagen, wir nehmen das Thema ernst, wir nehmen das Thema IT-Security ernst. Es ist eine Top-Priority sozusagen von uns, aber am Ende des Tages sagt die Studie eben auch, trotz dieser Investitionen bleibt das Vertrauen von vielen in die eigenen Abwehrkräfte doch gering. Nur 47% der Befragten glauben, dass Cyberangriffe wirksam abgewehrt werden können im eigenen Unternehmen. Besonders kleinere Unternehmen zeigen sich da zurückhaltend, aber man sieht ja jetzt auch am Beispiel von JLR, dass es vor allem ja auch größere Unternehmen betrifft. Dazu gibt es noch weitere Hürden wie mangelhafte Infrastruktur, Fachkräftemangel in dem Bereich, auch wieder ein Thema, was wir hier auch in letzter Zeit häufiger besprochen haben. Also wirklich die Security-Spezialisten, die da in den Unternehmen fehlen und auch fehlende Prozesse, die Hürden darstellen. Also das finde ich auch ganz, ganz interessant. Das Thema wird immer ernst genommen und das wird immer sehr nach vorne gestellt auch. Aber das Vertrauen wirklich in die eigenen Abwehrkräfte ist da doch eher gering bei den Unternehmen. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt an der Stelle.
Ja, und das ist natürlich auch so, und das gilt jetzt gerade nochmal für Autohersteller oder Industrieunternehmen, produzierendes Gewerbe eben, dass wir natürlich auch zunehmend unter dem Stichwort IT-OT-Konvergenz, also im Prinzip die Produktion und die Operational Technology, die wird natürlich, hängt immer mehr am Netz, hängt immer mehr am Internet. Wir reden über Anlagen, die über Smart and Predictive Maintenance Lösungen angebunden sind und so weiter. Das heißt, die Tore werden natürlich größer und vielleicht, selbst wenn es nicht die Einfallstore sind, das, wo man am Ende hinkommt, wenn man einmal aufs System gekommen ist, ja, das Einfallstor, das mag dann der Mensch sein, aber dann die Frage, und du hast gerade Cloud-Sicherheit angesprochen und so weiter, ja, was kann ich denn dann machen, wenn ich einmal drin bin im System, wo komme ich denn dann überall hin, was kann ich dann alles damit machen, kann ich die Produktion lahmlegen, komme ich auf Daten und so weiter, das ist dann ja nochmal der nächste Punkt und gerade auch nach meiner Einschätzung und vielen Gesprächen, die ich dazu auch geführt habe, gerade dieses Thema IT-OT-Konvergenz ist ein Riesenthema für das produzierende Gewerbe, weil da momentan ganz viel passiert, wo man vielleicht an vielen Stellen noch gar nicht genau weiß, ja, wie ist es denn da eigentlich um die Sicherheit und die Absicherung eigentlich bestellt? Mal ganz abgesehen davon, dass zum Beispiel auch zentrale IT-Abteilungen und so weiter manchmal womöglich, das habe ich schon mal gehört, an vielen Stellen in der Produktion vielleicht gar nicht wissen, wo ist denn eigentlich gerade, wo gibt's denn gerade einen Router, was wird darüber eigentlich verbunden, wer hat's eigentlich eingerichtet, ja, keine Ahnung, nicht mehr im Unternehmen, ja, das sind natürlich auch so Dinge, da laufen Sachen ja auch 24/7, über viele Jahre, Jahrzehnte, wir kennen die Geschichten von den Computern, die im Prinzip niemals ausgeschaltet werden, weil man wüsste gar nicht mehr, wie man die wieder ankriegt, Das sind so Dinge, das macht's natürlich gerade technologisch auch noch nochmal ein bisschen schwieriger, einfach weil durch das Thema Vernetzung, man könnte ein bisschen auch sagen, die dunkle Seite der Digitalisierung, weil durch das Thema Vernetzung natürlich momentan viel passiert. Und du hast KI schon kurz angesprochen, ohne da das Fass aufzumachen, aber es zeigt ja, je höher die technologischen Möglichkeiten, die sind immer auf beiden Seiten, erhöhen sich die technologischen Möglichkeiten. Mhm. Die erhöhen sich in Sachen Abwehr, die genauso wie in Sachen Angriff, ja, und Möglichkeiten, die mir mit KI zur Verfügung stehen, um vielleicht Angriffe und Risiken zu erkennen, sind Möglichkeiten, die einer angreifenden Seite genauso zur Verfügung stehen, um dann wiederum die perfekte Lücke zu finden. Also deswegen, es ist und bleibt ja eigentlich immer ein Wettlauf.
Und man sagt ja auch so ein bisschen, dass die sozusagen die Black Hats, also die bösen Buben, was das anbelangt, auch immer ein bisschen den einen oder anderen Vorsprung bei dem Thema haben. Und wenn wir jetzt das Thema KI da noch dazu nehmen, dann kann es natürlich auch sein, dass sich dieser Vorsprung da vielleicht auch noch exponentiell sozusagen nach oben treibt und der Vorsprung da dann doch noch deutlicher wird. Und wie gesagt, wir haben dazu eine ganz gute Analyse bei uns bei Automotive IT, die packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes. Da kann man sich das Thema KI und Cybersecurity auch nochmal zu Gemüte führen, weil KI ja nicht nur sozusagen als Angriffsszenario gewählt werden kann, sondern ja auch helfen kann, bestimmte Angriffe auch zu vermeiden oder vielleicht auch eine Awareness am Ende des Tages zu kreieren. Ja, Pascal, dann lass uns doch von dem einen herausfordernden Thema zu dem anderen herausfordernden Thema gehen, wo es vielleicht für das ein oder andere Unternehmen jetzt auch um strategische Entscheidungen geht und auch um Chancen, die vielleicht in diesen strategischen Entscheidungen stecken. Was hast du uns mitgebracht?
So sieht's aus. Ich habe nochmal, man könnte fast sagen, ein bisschen zwei Themen und vor allem einen aktuellen Fall, eine aktuelle News, kann man sagen, die beide Themen so ein bisschen miteinander verbindet. Ich fange mal an mit einem Thema, was wir vor ja gar nicht allzu langer Zeit, vor 2-3 Wochen schon mal besprochen haben, nämlich das Thema Batterie und Batterieproduktion in Europa. Wir haben uns ja vor kurzem, Janik, du erinnerst dich ja erst darüber unterhalten, Cellforce-Pleite, Northvolt, dass natürlich die europäische Batterieindustrie es nicht so richtig geschafft hat, im Prinzip so irgendwo sich wirklich zu etablieren, zu skalieren und am Endeffekt jetzt auch so ein bisschen durch die schwierigen Phasen der Elektromobilität durchnavigieren zu können. Da haben viele Player tatsächlich letztendlich nicht überlebt. Und da gibt es jetzt nochmal eine aktuelle Studie von Deloitte, die da im Prinzip das Ganze dann nochmal so ein bisschen analysiert hat und die feststellt, auch irgendwo den Status quo mal abgefragt hat, wie es um die Batterieproduktion, die globale, bestellt ist und eben feststellt, dass nur 13% der weltweit produzierten Batterien aus Europa stammen. 13%. Aber von diesen 13% gehen 97% trotzdem auf asiatische Hersteller, die halt in Europa mit Zweigwerken und so weiter produzieren, zurück. Das heißt, von diesen 13% sind trotzdem noch nahezu alle asiatische Hersteller. Ja, das ist natürlich schon mal einfach nochmal so ein ganz krasses Bild, mit dem einfach klar ist, Batterien für Elektroautos kommen nicht aus Europa, wenn wir auf das globale Spiel schauen, sondern zu 70% aus China. Und dann haben wir natürlich noch japanische Player, südkoreanische Player, aber 70% der globalen Batterieproduktion kommt aus China und auch das, was in Europa produziert wird, wird von asiatischen Batteriespezialisten produziert. Das heißt, auch hier diese Studie, die diesen Status quo jetzt nochmal abfragt, unterstützt nochmal so ein bisschen das Bild, was wir auch vor 2-3 Wochen schon diskutiert haben, nämlich Europa droht eine chronische Abhängigkeit in Sachen Batterie, technologisch als auch geopolitisch. Das heißt, man kann schon zum aktuellen Zeitpunkt fast gar nicht mehr ohne Abhängigkeit von asiatischen Playern dort im Bereich Elektromobilität leben. Die Studienautoren von Deloitte, die warnen natürlich auch, dass man ohne einen massiven Aufholprozess eben auch droht, den Anschluss zu verlieren, diese Abhängigkeit dann gar nicht mehr aufholen kann, sich dort sozusagen dem Schicksal ergibt, könnte man sagen. Die Studienautoren geben auch so eine Zielgröße an von 40% Weltmarktanteil, die man haben müsste, um im Prinzip ein Wörtchen mitreden zu können, um auch mitbestimmen zu können, um irgendwo in diesem ganzen Batteriemarkt nicht nur natürlich ein Stück vom Kuchen abzuhaben, aber einfach auch, ja, wie gesagt, ein Wörtchen mitreden zu können. Denn klar, bleibt weiterhin, die Batterie bleibt die teuerste Komponente, sie bestimmt Preis, Leistung, Reichweite von Elektroautos. Das war ja im Prinzip auch genau das erklärte Ziel von vielen dieser Batterieinitiativen, über die wir gesprochen haben, dass man natürlich einfach beim einer Komponente, die eine so große Rolle in der Wertschöpfungskette spielt, eben mitspielen zu können. Aber hier nochmal aktuelle Studie von Deloitte mit ganz klaren Zahlen. Europa spielt in Sachen Batterie keine Rolle und ohne riesige Aufholjagd, die schon fast, muss man auch ehrlicherweise wahrscheinlich sagen, auch schon fast unrealistisch ist, wird Europa auch keine Rolle in Sachen Batterie spielen. Womit hat das zu tun? Naja, es gibt natürlich einfach marktstrukturelle Probleme, es sind Preisprobleme, es sind verzögerte Investitionen, fehlende Koordination, aber auch Industriepolitik, die grundsätzlich hinterherhinkt, über Standortnachteile, was vielleicht auch das Thema Kosten angeht, haben wir auch schon gesprochen. Also hier einfach schwieriges Bild für Europa. Und ich habe jetzt gesagt, dass ich auch ein aktuelles Beispiel mitgenommen habe oder mitgebracht habe, gerade erst aus der vergangenen Woche. Und zwar Valmet Automotive, ja, der finnische Zulieferer und Auftragsfertiger, hat einen strategischen Kurswechsel angekündigt. Und zwar, was hat Valmet angekündigt? Valmet hat angekündigt, die Batteriesparte Ioncore zu verkaufen, nämlich an die Finnish Minerals Group. Und das ist natürlich extrem spannend, Yannick, denn diese Ausgründung der Batteriesparte Ioncore, die ist gerade mal ein Jahr alt, ja, vielleicht Ankündigung, vielleicht ein bisschen länger, ja. Das heißt, vor anderthalb Jahren hat im Prinzip Valmet Automotive den strategischen Move verkündet, in diese Batterieproduktion einsteigen zu wollen, eben von diesem Elektromobilitätskuchen ein ordentliches Stück abhaben zu wollen, um dann jetzt wirklich ein Jahr später zu sagen, wir verkaufen diese Sparte, wir konzentrieren uns vielleicht doch wieder eher auf das Kerngeschäft, nämlich industrielle Serienproduktion. Ja, hat da also gesehen, dass das Ganze eher gescheitert ist. Klar, natürlich auf der einen Seite Flaute der europäischen Autoindustrie, die Elektrifizierung, die natürlich langsamer verläuft als zu dem Zeitpunkt erwartet. Ich meine, es war ein strategischer Move, der so ein bisschen gerade wahrscheinlich aus einer gewissen Hochphase der Elektromobilität resultierte, um dann einfach ein, zwei Jahre lang im Prinzip die große Flaute zu durchgehen. Also das hat dann natürlich auch nicht wirklich abheben können, muss man ja auch dazu sagen. Aber das eben schon beeindruckend, dass auch hier mit der Studie, die ich auch gerade und den Zahlen, die ich gerade genannt habe, auch hier quasi die nächste europäische Batterieinitiative, der Batterieversuch sozusagen gescheitert. Die Batteriesparte wird verkauft. Jetzt muss man ja dazu sagen, verkauft weiterhin an ein finnisches Unternehmen. Also wenn dieses Unternehmen, diese Finnish Minerals Group, es natürlich schafft, diese Batteriesparte zum Leben zu erwecken oder am Leben zu erhalten, dann muss das Ganze jetzt nicht der Sargnagel auf europäischer... Ja.
Bisschen wie bei Northvolt.
Genau, ja. Dann muss das nicht der Sargnagel auf der skandinavischen Batterieproduktion sein. Aber eben, weil mit Automotive als Zulieferer und Auftragsfertiger wird sich aus diesem Bereich zurückziehen. Jetzt ist aber das Spannende, ja, in welchem Bereich wird man denn aber investieren? Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Diskussionspunkt, den ich mitgebracht habe. Denn ganz klar, Valmet Automotive wird sich auf die Serienproduktion für neue Sektoren konzentrieren, um sich ein wenig auch unabhängiger von der Automobilindustrie zu machen. Ja, das hört man natürlich von vielen Zulieferern und auch Auftragsfertigern, ganz klar. Und man wird sich stärker den Bereich, Yannick, Überraschung, Verteidigung anschauen. Ja, weil ganz klar, da wird natürlich momentan, da spielt die Musik, da liegen die Budgets, die steigen. Das sind natürlich genau die Themen, wo ja Zulieferer oder eben auch Serienfertiger wie Valmet Automotive natürlich auch irgendwo ihr Geschäft wittern. Dort ist das Geld, dort ist das Wachstum und dort ist man natürlich auch artverwandt mit dem, was man bislang getan hat. Auch nochmal ein Zitat vom Valmet Automotive Chef: Das wird neue Standbeine schaffen und mehr heimische Produktionskapazität für den Verteidigungssektor in Finnland liefern. Ja, also das heißt hier ganz klar, von dem einen Punkt, dem kritischen Punkt, nämlich Batterien, wird man sich in dem Fall trennen und wird jetzt den Blick auf den Defense-Bereich liefern, wo man eben mehr Geschäft wittert. Yannick, wir hatten zwar, ich habe vorhin mal nachgeschaut, im Juni eine Folge, da haben wir uns genau darüber auch unterhalten, dass nämlich der Verteidigungssektor, der Defense-Bereich eben neues Betätigungsfeld für Player der Autoindustrie sein kann. Und da jetzt ganz spannend hat auch Roland Berger gerade eine aktuelle Studie herausgebracht, wo man sich nochmal um mittelständische Automobilzulieferer angeschaut hat und auch geschaut hat, wo dort im Prinzip so ein bisschen die Reise hingeht. Und auch da ist natürlich klar, 75% dieser Zulieferer setzen auf Diversifizierung ihres Portfolios. Man will sich unabhängiger von der Automobilindustrie machen. Preisdruck wurde da genannt, fehlende Wachstumsperspektiven in der Branche wurden genannt. Tatsächlich sind auch 50% der Unternehmen bereits außerhalb Automotive schon aktiv, aber meist mit geringem Umsatzanteil. Also da, das heißt, da schaut man schon mal über den Tellerrand, aber auch noch nicht so richtig, kann man sagen. Jetzt sagen aber 2/3 der befragten Unternehmen sagen aber, sie sehen im Verteidigungssektor die besten Chancen auf neue Umsätze. Ja, die Gründe dafür sind klar und ich habe es gerade eben bei Valmet auch schon genannt. Valmet Automotive muss man da immer wichtigerweise sagen, weil die ja unabhängig auch von Valmet als großen noch Großkonzern sind. Ja klar, steigende Budgets durch die geopolitische Lage ist völlig klar. Die technologische Nähe, Sensorik, Systemintegration, Fertigung sind natürlich alles so Themen, die im Bereich Automotive und im Bereich Defense natürlich sehr ähnlich sind. Ja, andere Branchen natürlich auch. Gibt auch Zulieferer, die schauen natürlich auch in Luft- und Raumfahrt und Aerospace natürlich an. Auch da gibt es natürlich artverwandte Technologiethemen. Aber man sieht sich natürlich im Bereich Verteidigung schon gut aufgestellt durch die Kompetenzen, die man hat. Serienproduktion, höchsten Qualitätsstandards, wenn man mal auf mittelständische Zulieferer schaut. Da sieht man sich natürlich gut gewappnet, in einem Feld sich betätigen zu können, das momentan definitiv natürlich Wachstum hat und mit den Diskussionen und den geopolitischen Spannungen der Welt wird da in den nächsten Jahren natürlich immer mehr Musik drin sein. Und auch das unterstreicht jetzt einfach nochmal so als aktuelle Studie, unterstreicht nochmal, wo viele Player aus der Autoindustrie, zum Teil ja sogar OEMs selbst, vor allem aber Zulieferer, die natürlich mit dem Rückgang auch was Stückzahlen angeht, natürlich groß zu kämpfen haben, zeigt nochmal, wo die Reise hingehen kann. Und dann fand ich einfach sehr spannend, dass Valmet Automotive gerade beide diese Themen, nämlich europäische Batterieindustrie, die runtergeht, aber auch der Verteidigungssektor, der anzieht, und da jetzt so den, ich würde fast sagen, den Player, der uns auf dem Silbertablett diese Woche so die Verknüpfung beider Themen liefert, indem man eben aus dem Batteriegeschäft aussteigt und ins Verteidigungsgeschäft stärker einsteigt. Janik, spannendes Thema, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, klar, man muss immer ganz grundsätzlich jede Unternehmensentscheidung, jeden Move, den ein Unternehmen macht, auch individuell betrachten, immer die individuellen Konstellationen auch anschauen, die individuellen Gegebenheiten, Bedingungen anschauen. Aber ich finde, was es schon irgendwie auch unterstreicht, ist, wie nervös und wie volatil momentan auch die Branche, Automobilbranche im weitesten Sinne, oder im weit gefassten Sinne irgendwie auch auf die aktuelle Situation eben auch reagiert. Und dass man sich jetzt vielfach von seinen Batterietöchtern trennt oder dass man von aus diesem Bereich wieder aussteigt, obwohl es für viele Jahre das strategische Zukunftsfeld war und jetzt auch wirklich, du hast es gesagt, ein Jahr bestand dieses Unternehmen eben auch erst, diese Tochter, und dass man da jetzt schon wieder sozusagen den Rückzieher macht und sich jetzt auf ein anderes Feld setzt. Ja. Ich meine, klar, die Kompetenzen, du hast es ja gesagt, die Kompetenzen sind da ja auch da, was das Thema Rüstung und Verteidigung anbelangt. Aber trotzdem finde ich, dass da vielleicht momentan an der einen oder anderen Stelle, ohne jetzt wirklich den Valmet-Move da auch wirklich im Einzelnen bewerten zu wollen, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt gerade zu schnell vielleicht auch der Stecker an der einen oder anderen Stelle gezogen wird und man jetzt auch nicht mehr das Vertrauen hat, auf eine mittel- bzw. langfristige Entscheidung zu setzen, sondern sagt, wir müssen jetzt entscheiden, wir müssen auf die aktuellen Marktgegebenheiten, weil sie wirklich so dramatisch sind. Und das zeigt auch nochmal, dass wir in dieser Situation noch gar nicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren. Das unterstreicht das Ganze nochmal, dass solche eigentlich langfristigen Entscheidungen jetzt auf wirklich kurzfristige Funde wieder umgestellt werden, dass man Dinge vielleicht jetzt eher in den Fokus nimmt, weil sie vielleicht den kurzfristigen Erfolg bringen oder den aktuellen Erfolg bringen können. Das finde ich schon auch nochmal ein Zeichen der Zeit, wie die Branche momentan agiert. Das ist ja, wie gesagt, wir haben es ja in den anderen Fällen beim Batteriethema ja auch gesehen, dass da gerade umgesteuert wird. Also da ist schon eine große Nervosität momentan in der Branche vorhanden.
Naja, und du machst ja vor allem die Sachen ja auch nicht dann kurzfristig dann nochmal wieder rückgängig, ja. Also das heißt dann immer angenommen, oder das brauchen wir nicht annehmen, die Elektromobilität wird die Zukunft sein, die Zahlen werden steigen und dann wird's, wie ich es ja gerade auch skizziert habe, die Frage halt sein, wer sind dann am Ende die Player, die dann auch diese Komponenten wie Batterien und Batteriesysteme liefern. Und da, wenn man jetzt natürlich dann anfängt, viele OEMs oder Zulieferer da ihre Beteiligungen zu lösen oder ihre Sparten da zu verkaufen, du gehst jetzt auch nicht in einem Jahr hin und kaufst es dann wieder zurück oder sagst jetzt, oh, jetzt passt mir die Elektromobilität, jetzt brauche ich dann doch wieder ein Batteriegeschäft. Das klingt auch schon so ein bisschen wie so eine, ja, es klingt so ein bisschen wie so eine Aufgabe auch, was das Thema angeht, dass man wirklich einfach sagt, gut, dann wird das Ganze eben durch asiatische Player irgendwie, wird das Ganze dann eben kontrolliert. Wir aus Europa, wir halten uns da ein bisschen raus. Macht es natürlich momentan, wie du sagst, mit diesen kurzfristigen Entscheidungen schon den Eindruck zu sagen, wir überlassen da anderen auch wirklich das Feld. Was das dann am Ende dann natürlich für die Autoindustrie und für die europäische Autoindustrie bedeutet, das wird man dann sehen, ja.
Das ist richtig. Wir haben an anderer Stelle das ja auch schon ein bisschen weiter diskutiert, dass natürlich so eine Abhängigkeit natürlich auch enorm gefährlich ist. Vor allem, wenn man auch drauf schaut, wie sich das geopolitisch entwickelt, wie sich China entwickelt, wie sich der Markt dort entwickelt, wie aber auch das politische Handeln von China vor allem sich gestalten wird, wenn es um das Taiwan-Problem und so weiter angesprochen. Das müssen wir jetzt gar nicht nochmal im Detail, das haben wir an anderen Stellen ja auch schon gemacht, nochmal aufrollen. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Frage, gibt man hier sozusagen das nächste Feld oder belässt man sich sozusagen im nächsten Feld in einer Abhängigkeit und baut da keine eigenen Kompetenzen mehr auf. Das andere Thema ist das Thema Digitalisierung, haben wir in einer der letzten Folgen ja auch schon besprochen. Also das ist eine sehr, sehr brenzliche Situation, ja. Und eine gefährliche Situation, in dem sich speziell die Unternehmen und auch Europa an sich auch gerade befindet. Also schwierig. Ich bin gespannt, was sich da in der nächsten Zeit noch ergibt. Ja, Pascal, wir sind am Ende der Folge heute angekommen. Wieder zwei spannende, unterschiedliche Themen, aber zwei Themen, die wirklich die Branche vor Herausforderungen stellen und definitiv in naher Zukunft wieder hier bei uns beim Podcast auch wieder auf den Tisch kommen werden. Vielleicht schon in der nächsten Woche, wer weiß, was passiert. Genau, wir packen alle interessanten Links, alle Hintergründe dazu natürlich in die Shownotes. Und Pascal, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.